SWR 2 Leben.
Mein Name ist Wolfgang Zengel. Ich habe zwei Berufe. Der eine ist ökologischer Art. Wir haben 1977 die Gesellschaft für ökologische Forschung gegründet. Und im zweiten Beruf leite ich den Kulturpark München. Das ist ein altes Fabrikgelände, das ich von meinen Eltern geerbt habe und wir mit Freunden zusammen seit einigen Jahrzehnten restaurieren. Hier sind also einige Institutionen in ökologischer, künstlerischer, handwerklicher Ausrichtung und eine, glaube ich, ganz gelungene Mixtur an diversen Mietern. Die Gesellschaft für ökologische Forschung wurde von Silvia Hamberger, mir und 7 anderen Mitgliedern damals gegründet und haben dann versucht, auf verschiedenen Ebenen, sei es meine Doktorarbeit über die Elektrifizierung von Deutschland, die Geschichte von Deutschlands Strom. Wir haben Ausstellungen gemacht, Grün kaputt, Landschaft und Gärten der Deutschen oder Albtraum Auto, eine 100-jährige Erfindung und ihre Folgen etc. Wir sind heute noch ein Zusammenschluss von Biologen, von Veterinärmediziner, Soziologen, diversen anderen in der Ökologie tätigen, die eben dieses Vereinsleben mit Leben erfüllen und auch in benachbarten Vereinen sich mit Alpengeschichte beschäftigen, mit der Kritik der Gentechnik, mit der Kritik an der Urbanität, wie sie heute stattfindet, der Kritik an der Vernichtung von Grünraum in der Stadt. Und da gibt es Vielfältiges zu tun, leider Gottes. Und man weiß manchmal gar nicht, was man zuerst machen soll.
Hallo, mein Name ist Martin Glöckle. Ich arbeite bei der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Pro Regenwald. Wir sind eine der ersten Organisationen hier im Kulturpark. Wir arbeiten zu Wald- und Artenschutz, zu indigenen Rechten in Mittel- und Südamerika, Südostasien, unterstützen Projekte in mehreren Ländern, entsenden Freiwillige in Projekte, die dort dann mitarbeiten können, machen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit zu allen Themen, die ja die Zerstörung von Wäldern verhindern soll und den Schutz von Arten, Klima und indigenen Rechten befördern sollen.
Ich habe in den letzten Jahren alle Monat oder sogar manchmal wöchentlich Zuschriften von Immobilienfirmen des Inhalts bekommen. Wir suchen für begüterte Familien Anlageinvestitionen und würden gerne ihre Froschammerstraße 14 und Froschammerstraße 21 kaufen. Die kannten das Gelände gar nicht, die wissen gar nicht, wie viel Herzblut hier drin steckt, in dem Fabrikgebäude oder auch in der sogenannten Fabrikantenvilla mit einem wunderschönen wilden Garten. Und zum Teil kamen die sogar persönlich auf mich zu, wenn ich irgendwo auf dem Gelände war und haben mich angesprochen. Es ist ziemlich vulgär, dieses ganze Immobiliengeschäft. Und da geht es eigentlich nur um Abriss, um Neubau, um 20.000 Euro pro Quadratmeter Wohnungen. Es ist beschämend, dass in der Stadt so wenig Rücksicht genommen wird auf historische Bauten. Und wir sind hier nur ein winziger Gegenpunkt zu dieser Strömung, wo es eigentlich nur noch um Geld ging. Und das Traurige ist halt auch, dass viele der Erben, die von ihren Eltern irgendwelche Immobilien geerbt haben, ihr Heil darin suchen, diese Immobilien so schnell wie möglich zu verkaufen, die dann entweder luxussaniert werden oder abgerissen werden. Und das ist für die ganze Stadthistorie sehr tragisch. Mein Vater hat 1926 eine kleine Herstellungsfirma gegründet für Reifenreparaturen und hat dann einen Vulkanisiermaschinenbau aufgebaut. Das sind also große Maschinen, wo man Reifen rund erneuern konnte, das heißt, wo die ein neues Profil bekamen. In München hier auf dem Gelände haben 200 Leute gearbeitet bis zum Schluss. Das Areal in Milbertshofen ist jetzt nun kein toller Münchner Stadtteil, sondern ein ehemaliges Arbeiterviertel in der Nähe der BMW. Das Areal hat 4.400 Quadratmeter. Der Schluss kam 1971. Das lag an diversen Konkurrenten, der nicht mehr Wettbewerbsfähigkeit der Firma und am Alter meines Vaters. Und dann gab es eine ganze Umstrukturierung des Firmengeländes. Das heißt, wir standen vor der Frage, was macht man nun mit diesem großen Gebäude und den Nebengebäuden? Und so kam ein Mieter nach dem anderen, zum Beispiel in die alte Aluminiumgießerei, sind die Musiker eingezogen. Im Getriebebau war dann Künstler und Handwerker. Im Erdgeschoss ist eine Weinhandlung Garibaldi eingezogen. Im Nebengebäude kam dann irgendwann die Volkshochschule mit dem Fachbereich Gestalten dazu. Und so hat sich das eine nach dem anderen ergeben und gleichzeitig mussten wir natürlich die Gebäude sanieren. Das heißt, wir mussten also dieses ganze Gebäudeareal ökologisch neu strukturieren, mit Dach neu decken und abdichten, Kanalisation neu, die ganze Versorgungsleitung etc. neu machen. Wir haben im Hof begonnen zu begrünen. Die Gebäude waren sehr marode und es war eigentlich hier auf dem Gelände alles asphaltiert und betoniert. Und wir haben dann mühsam den Beton aufgemacht und den Asphalt beseitigt und gepflastert und begrünt.
Mit dem ganzen Kulturpark, das ging ja schon vorher los. Also da waren diese alternativen Ökologen und so weiter, waren da oben schon da. Etwas kurz vor der Werkstatt haben wir unten im Keller in der ehemaligen Gießerei uns auch zusammengetan, ein paar Hobbymusiker, und haben uns da einen Übungskeller eingerichtet, der immer noch funktioniert. Im Moment sind da 3 Bands, die abwechselnd da üben. Und es läuft eben ganz viel auf dem Gelände über eigene Ideen und dann kollektives Durchführen.
Was, ja, was, ja, was sagst du? Ja, was sagst du? Ja, was sagst du? Was, ja, was, ja, was?
Wir haben mit der Sanierung und dem Umbau etwa Ende der 70er Jahre begonnen und das war ziemlich blauäugig, weil wir ein riesengroßes Risiko eingegangen sind. Wir haben nicht gewusst, was da rauskommt dabei. Das war ein bisschen blauäugig, wenn man jung ist oder jünger ist, dann geht man solche Risiken ein, ohne dass man realisiert, dass das ganz schön hätte daneben gehen können. Zu der Zeit gab es in München auch eine ganze Reihe weiterer Fabrikgebäude, die aber im Laufe der Jahrzehnte leider Gottes mehr oder weniger abgerissen wurden. Und jetzt sind wir eigentlich so eine der wenigen historischen Fabrikanlagen, Fabrikgebäude im ursprünglichen Sinn, die noch bestehen, die auch in einem baulich guten Zustand inzwischen sind. Und das Hauptgebäude steht seit Oktober 2021 unter Denkmalschutz. Das heißt, wir haben immer versucht, das möglichst originalgetreu zu restaurieren. Und das Risiko bestand natürlich darin, dass man eigentlich keine hohen Mieten verlangen konnte und wollte, weil die Künstler oder die Ökologiegruppen natürlich nicht jede Summe zahlen können, dass man aber gleichzeitig auch große Ausgaben hatte, um dieses Ganze zu erhalten.
Ich bin die Karin Stoller, ich bin Malerin und seit 1982 hier auf dem Gelände mit einer damals noch kombinierten Druckwerkstatt und Keramikwerkstatt. Und im Laufe dieser ganzen zig Jahre hat sich das eben verändert. Ich bin immer noch da, bin immer noch gerne da und benutze diese Werkstatt zum Malen mittlerweile, nicht mehr zum Drucken. Ja, wie diese Werkstatt entstanden ist, ist eine schöne Geschichte. Nämlich, das war früher eine Lastwagenwerkstatt von dem Betrieb, von der Firma Zengel. Und wie diese aufgegeben wurde, hat eben der Wolfgang Zengel, den ich vorher schon gut kannte, gefragt, du bist doch auf der Suche nach einem Atelier, wäre das nicht was für euch, also mit einer Keramikerin zusammen? Ja, und dann war das eben hier ein schwarzes Loch, einfach nur eine Werkstatt. Und dann haben wir uns ein paar große Kübel weiße Farbe geholt, haben das alles weiß gesprüht, haben die Fußböden auch selber reingelegt und dann ging es los. Und das Schöne an der Werkstatt, Sie sehen es ja, sind diese alten Fabriktore, das viele Licht, was man hier hat und dass ich ebenerdig hier raus und rein kann. Also ich könnte hier auch Bildhauerei machen, ich könnte drucken, ich bin frei in dem, was ich hier mache.
Ja, wie hat das hingehauen? Viel Eigenarbeit, sehr sparsam. Wenig Mittel heißt, dass man auch keine großen Fehler macht, weil man nicht plötzlich irgendwo Luxusgüter einbaut etc. Ich würde mal sagen, wir haben ein bisschen Glück gehabt. Außerdem war damals die Sanierung billiger als heute natürlich. Wir sind im Moment in München in einer Situation, die von der Bausituation her furchtbar ist. Das heißt, es ist alles sehr teuer geworden. Die Qualität ist nicht unbedingt ähnlich gut, wie sie damals war. Und ja, ich habe eine Webseite gemacht, Moloch München, eine Stadt wird verkauft.
Fast jeder IT-Konzern ist in München vertreten, beziehungsweise wurde mit hohen Anreizen angelockt. Apple ist schon am Münchner Hauptbahnhof vertreten. Google hat das denkmalgeschützte ehemalige Paketzustellamt gekauft, plus umliegender Gebäude. Hier sollen 41.000 Quadratmeter Büroflächen entstehen, zusätzlich zum Standort im Arnulfpark. Amazon und Microsoft haben ihre Deutschlandzentralen in München. IBM expandiert hier. Intel ist ebenso vertreten wie Huawei, SAP, Fujitsu etc. Moloch München.
Da wird diese ganze Immobiliensituation in München von mir angegriffen, weil ich finde, dass es ein Wachstum in dieser Stadt gibt, von der Stadtspitze induziert, das nicht gut ist für die Stadt, für die ganze Infrastruktur und dass eigentlich bis vor kurzem wirklich die Immobilienwirtschaft das Rathaus bestimmt hat. Inzwischen ist die Konjunktur ein bisschen eingebrochen und die Spekulanten und Investoren sind ein bisschen zurückhaltender geworden. Aber was hier passiert ist die letzten Jahrzehnte, ist ziemlich furchtbar.
Mein Name ist Helmut Ambos, ich bin Architekt. Wir haben das Architekturbüro Ambos und Weidenhammer hier seit jetzt ungefähr 30 Jahren schon. Ich kenne den Herrn Zengel schon seit Studentenzeiten und es ist natürlich ganz fantastisch hier. Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir nicht in einem normalen Hochhaus mit Bürogebäude sind, sondern hier. Es ist eine sehr angenehme Situation, auch das ganze Ambiente über die Vermieterseite natürlich auch ganz zweifelsohne.
Mein Name ist Christoph Thien, ich arbeite für TES Biotech und TES Biotech befasst sich ganz intensiv mit dem Thema Gentechnik auf wissenschaftlicher Grundlage und hat das Ziel, den Schutz von Umwelt und Mensch zu stärken. Und da unterscheiden wir uns von vielen anderen Expertinnen im Bereich Gentechnik, weil die meisten Expertinnen eben mit der Entwicklung gentechnisch veränderter Organismen zu tun haben. Wir entwickeln selber keine gentechnisch veränderten Organismen, wir verfolgen aber die aktuelle wissenschaftliche Literatur, versuchen daraus Impulse abzuleiten für die gesellschaftliche Debatte und so den Schutz eben von Mensch und Natur zu stärken. Und da arbeiten wir europaweit, auch in einem Netzwerk zusammen mit anderen Wissenschaftlern. Und aktuell im Moment geht es vor allem um Diskussionen, die in Brüssel geführt werden. Da geht es darum, wie die sogenannte neue Gentechnik, also die Anwendung der Genschere an Pflanzen und Tieren in Zukunft reguliert werden soll. Und da versuchen wir auch in der Diskussion präsent zu sein und Abgeordnete und die Mitgliedsländer der Europäischen Union zu beraten. Der Kulturpark ist in München, glaube ich, einzigartig und vielleicht auch findet man nicht so oft in anderen Städten. Gibt die Gelegenheit, nicht finanzielle Ziele zu verfolgen, sondern eben ideelle Zwecke. Und dadurch, dass hier auch zum Beispiel Volkshochschule auf dem Gelände ist und ein italienisches Restaurant, ist es auch sehr oft für die Gesellschaft. Also es gibt ein sehr schönes Gelände, angelegt mit verschiedenen Pflanzen, angelegt von Personen, die hier auch beruflich zu tun haben, ehrenamtlich betreut wird. Und damit öffnet dieser Kulturpark auch für dieses ganze Viertel die Möglichkeit zum Austausch, hier zum Mittagessen herzukommen und zu sehen, welche Umweltorganisationen hier sind. Solche Gelegenheiten bieten sich ja in einer großen Stadt sehr, sehr selten. Und hier ist tatsächlich etwas entstanden, was über die Anlage hinaus und über das Stadtviertel hinaus weit auch ausstrahlt in den Münchner Raum.
Also man erlebt natürlich einiges in diesen Jahrzehnten, die wir hier das Gebäude saniert haben oder auch unsere Gesellschaft für ökologische Forschung weitergeführt haben. Ich glaube, ein großes Geschenk ist, wenn man dieses Areal begrünt, dass dann auch entsprechend Fauna und Flora kommen. Das heißt, eine Vogel- und Tierwelt, die sehr überraschend ist, auch auf diesem kleinen Fleck. Oder auch die Insekten, die an den wilden Rosmarin gehen, an den Dost etc. Es ist ein sehr schönes Erlebnis im Hof, einfach nur zu sitzen und zu gucken, wer da an Vogel daherfliegt oder welche Insekten da sind, welche Schmetterlinge. Wobei man auch sagen muss, Schmetterlinge ist sehr wenig geworden, Insekten auch wenig. Wir können das nicht aufhalten, obwohl wir uns bemühen, ein möglichst reichhaltiges Nahrungsangebot oder auch für Igel zum Beispiel Laubhaufen etc. zur Verfügung zu stellen. Andernteils sind wir natürlich froh, dass überhaupt hier ein sehr soziales Miteinander der Mieter ist, der Menschen untereinander, aber eben auch in Verbindung mit Fauna und Flora, das ein sehr schönes Klima hier im Hof ist.
Mein Name ist Vivien Für, ich bin die Geschäftsführerin von Agado, Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung, die in der Froschammer Straße 14 beim Zengel Kulturpark angesiedelt ist. Agado ist eine kleine Organisation. Wir machen vor allem Bildungsprojekte in verschiedenen Umweltbereichen und Bereichen der nachhaltigen Entwicklung, auch der Entwicklungspolitik. Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Zielgruppen zusammen. Das eine sind Schulen und auch Universitäten, dann aber auch mit Kommunen, mit Unternehmen und auch mit Privatpersonen. So, das ist ein Standbein von uns. Ein anderes Standbein ist die nachhaltige Beschaffung. Hier unterstützen wir vor allem Kommunen und öffentliche AuftraggeberInnen bei der Integration von sozialen und ökologischen Kriterien in ihre Ausschreibung. Und das dritte Standbein, das wir haben, das sind Forschungsprojekte, würde ich es jetzt mal nennen. Wir erstellen Studien, machen Recherchen zu Themen der Biodiversität, zur Nachhaltigkeit im Alpenraum, auch zur nachhaltigen Beschaffung und das für verschiedene AuftraggeberInnen oder auch im Rahmen von EU-Projekten. Also diese ganze Idee, die hinter dem Kulturpark steckt, NGOs, Organisationen, die im Umwelt- und im Sozialbereich tätig sind, ein Haus zu bieten, wo sie sich auch untereinander austauschen können und eben Bürogebäude, die nicht den in Münchner Mieten entsprechen, ist absolut fantastisch. Das brauchen wir ganz, ganz dringend in München.
Also die Immobiliensituation ist in ganz Deutschland ziemlich furchtbar. Das heißt, es wird investiert ohne Ende mit Quadratmeterpreisen für die Wohnungen bis zu 20.000 und 25.000 Euro, zumindest in München. Und der Ausverkauf der Städte geht weiter. Gleichzeitig vergessen die Politiker, dass sie mit zunehmendem Wachstum der Bevölkerung auch die gesamte soziale und technische Infrastruktur aufrüsten müssen, das heißt vom Verkehr bis zu Sozialem, bis zu Kindertagesstätten etc., Krankenhäusern. Und das ist in München eine Situation, die diese Stadt finanziell irgendwann ziemlich in den Ruin treiben wird, weil die eine Fraktion im Stadtrat will, dass möglichst viele Firmen kommen. Und andere, die ein bisschen bewahrender wirken, die sagen, wir sollten jetzt mal mit diesem Wachstum aufhören. Und die Situation ist ähnlich in ganz Deutschland, aber in München ist sie ganz besonders schwierig, weil wir die versiegelste Stadt von Deutschland sind. Das heißt, da ist am meisten Beton und Asphalt. Und zum anderen sind hier die Preise exorbitant, sei es die Mietpreise, als auch die Kaufpreise für Immobilien. Das schwächt sich nun auch mit dem Konkurs von Benko und anderen ab. Aber das heißt nicht, dass die Mieten günstiger werden. Im Gegenteil, wenn die Neubauten an Wohnraum weniger oder eingeschränkter werden, dann steigen die Mieten nach wie vor und das führt zu einer sogenannten Gentrifizierung. Das heißt, die sich die Stadt nicht mehr leisten können, werden nach außen abgedrängt.
Ich bin dem Wolfgang Zengel sehr dankbar, dass er uns das eben hier alles ermöglicht hat. Und eben nicht die Fabrik abgerissen hat und irgendwas Neues hier aufgebaut, sondern dass wir eben dieses schöne Ambiente ja hier haben. Dies ist nicht von selber entstanden, da war er schon maßgeblich auch mit seinen Ideen beteiligt und wir aber auch. Also das ist schon so ein bisschen eine Kollektivsache. Natürlich hat er das mit seinem Erbe das möglich gemacht, aber eben nicht in Euro oder sowas umgesetzt, sondern in so eine Ideenmöglichkeit und ganz viel uns ermöglicht. Also wenn man sagt, hör ich mal her, ich habe die und die Idee, dann wird immer drüber nachgedacht, könnte man das jetzt verwirklichen oder was ist notwendig, damit man das ganze Gelände erhält. Wie ich hier angefangen habe, war hier kein einziger Strauch, kein einziger Baum, gar nichts. Der ganze Hof war einfach mit Tier ein Fabrikhof. Und im Lauf der Jahre, Sie sehen es ja selber, ist da draußen ein wunderbares Biotop geworden, was natürlich auch wieder gepflegt werden muss, wo unsere Freundin Silvia Hamburger sich drum kümmert, die Biologin ist und da auch ein ganz besonderes Verständnis dafür hat. Und hier auch eine ganz eigene Art von Gartenkultur pflegt, nämlich wild und geordnet gleichzeitig, als Biologin viel an die Tiere denkt und das kommt uns wieder auch entgegen, weil sowohl der Herr Zengel wie ich das sehr schätzen, dass es eben so naturnah ist, hier mitten in der Stadt eigentlich. Wir haben ja beides. Wir sind gleich bei der U-Bahn und haben hier ein kleines Paradies.
Wir werden dieses Projekt natürlich weiterverfolgen, solange es uns altersmäßig und gesundheitlich möglich ist. Wenn das mal nicht mehr der Fall ist, dann gibt es ein Gremium, was sich um diese Liegenschaft kümmern wird, was sich auch um den Erhalt der ökologischen Sammlungen etc. kümmern wird. Es ist schwierig, das sehen wir auch an befreundeten Wissenschaftlern, zum Beispiel eine Tiersammlung zu vererben oder weiterzugeben oder pflegen zu lassen, weil das heute eigentlich kaum mehr jemand macht. Wir haben eine große Bibliothek, wir haben ein Zeitungsarchiv, wir haben über 10.000 historische Aufnahmen von Gletschern, wo wir nur einen Teil davon mit Vergleichsfotos gemacht haben. Man muss halt gucken, wie das weitergeht. Im Moment können wir das noch machen. Wie lange das noch der Fall ist, weiß ich nicht. Und eventuell müssen wir mit solchen Sammlungen dann an andere Institutionen herantreten, die dies vielleicht dann weiter verfolgen werden.